Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 265 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 24. April 2026. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Der Schmalltalk entfällt heute schon wieder, dieses Mal, weil Scholle Urlaub hat. Mit Ruhestandsplaner Hubert Schneider hat sich Scholle aber über die Altersvorsorgereform unterhalten und was er nun Kunden mit Riester-Verträgen empfiehlt. Und in den News der Woche verzeichnet die Aufsicht BaFin mehr Beschwerden über Versicherungen. Der Bundeskanzler sorgt mit einer Äußerung zur Rente für Empörung. Eine Umfrage zeigt, welche Faktoren bei der Wahl einer Krankenversicherung entscheidend sind. Und das Heidelberger Insurtech GetSafe übernimmt den Hamburger Assekurateur Helden.de. Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen.
Im Gespräch.
Hubert Schneider arbeitet seit vielen Jahren als Ruhestandsplaner in Berlin. Von der Riester-Rente hatte er noch nie eine sonderlich hohe Meinung. Umso mehr freut er sich über die aktuelle Altersvorsorgereform. Wie betrachtet er sie genau? Welche Kunden haben bei ihm Riester-Verträge? Und was macht er nun mit ihnen? Darüber hat sich Scholle mit ihm ganz ausführlich unterhalten.
Hallo Hubert, herzlich willkommen bei uns zum Podcast.
Ich freue mich, da zu sein.
Hubert, wir haben eine ganz, ganz, ganz tolle Altersvorsorgereform. Lass uns doch erstmal dazu ein paar Worte austauschen. Es gibt eine neue Förderung, es wurde ein bisschen was gestrafft. Wie siehst du diese Reform erstmal so im Großen und Ganzen?
Naja, wenn man bedenkt, was in Deutschland alles Reform heißt, dann habe ich bei dem Begriff erstmal ein bisschen Angst gehabt.
Zu Recht.
Nach erster Durchsicht der Fakten und auch das, was man jetzt schon nachlesen kann, bin ich erstmal positiv gestimmt, dass das in die richtige Richtung geht, prinzipiell. Leicht sarkastisch könnte man sagen, es ist immer noch genügend Raum, das zu versauen, aber das kann man ja im Detail noch machen. Die grobe Richtung stimmt, glaube ich, weil es gibt so ein paar interessante Veränderungen, beispielshaft das Einkommen spielt jetzt erstmal keine Rolle mehr. Es geht jetzt nur noch um die eingezahlten Beiträge, macht die Sache weniger komplex oder kompliziert. Zweitens, es ist wohl angedacht, dass auch Selbstständige da einzahlen können.
Das ist der Plan.
Was ich begrüße. Und so auch bei der Fördersystematik gibt es ein paar Punkte, die ich gut finde. Deswegen bin ich erstmal prinzipiell positiv gestimmt und sehe auch im Bestand, das ist ja so angedacht, dass man den Bestand sozusagen auf die neue Förderung anpassen kann, beziehungsweise übertragen kann, halte ich in vielen Fällen voraussichtlich für eine gute Idee, auch wenn es Arbeit macht.
Ja, jetzt muss ich mal sagen, so von meiner Seite aus, ich habe so richtig auf diese Reform gewartet und als die Ampel das so kurz vor Ende versaut hat, da war ich auch ein bisschen entgeistert. Aber wie ist es von deiner Seite aus? Hattest du da drauf geguckt, gewartet oder ist es jetzt so nett, aber nicht Pflicht? Wie siehst du das?
Nein. Ganz, ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht. Also wenn man sich die Historie anguckt, Riester, als es erfunden wurde, aus der Wiege gehoben, war das so schlecht, so übel, dass viele qualifizierte Kollegen wir uns abgesprochen haben und gesagt haben, das ist nicht nutzbar. Dann gab es da ein paar Veränderungen und nach so 2-3 Jahren, dann sind wir da eingestiegen, haben versucht, vernünftige Lösungen für die Anlegerinnen, für die Kunden, für die, gerade auch für die mit Kindern, das optimal nutzen zu können, auszuarbeiten. Das ist dann tatsächlich quasi an einer Sache gescheitert, nämlich an der Garantie. Und deswegen habe ich sehr, sehr stark drauf gehofft, dass da jetzt was kommt und dass es eben auch lebensnah ist als das, was vorher war. Mhm. Ja, also es war schon wichtig, dass es das überhaupt gab. Auf der anderen Seite ist es aus meiner Sicht unbedingt nötig, dass es geändert wird.
Mhm. Was ist denn so schlimm an der Garantie?
An Garantie prinzipiell ist erstmal nichts Schlechtes, wenn sie einen Zweck erfüllt. Wenn aber in der Produktkonzeption, in der Konstruktion das so ist, dass du nach einem bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten Umständen auch in Zukunft nicht mehr in ertragreiche Anlageform oder Anlagevehikel investieren kannst. Mhm. Das nennt man in Cashlock-Fallen. Dann ist es sozusagen das Produkt versaut für den Kunden, denn am Ende muss das Unternehmen ja alle eingezahlten Beiträge zurückzahlen, und das ist ein mathematisches Problem. Wenn ich keine Zinsen habe, mit denen ich sozusagen sichere Einkünfte erziele und auf der ertragreichen Seite große Verluste mache, dann brauche ich in Zukunft sämtliche Beiträge, um diese Garantie auszufinanzieren. Und das war sozusagen der Todesstoß. Ne? War reine Mathematik eigentlich. Und die Umstände an den Kapitalmärkten. Nullzins, und dann gab es ein, zwei schlechte Aktienjahre.
Ja, und dann hingen die alle außerhalb von Aktien fest, ne? Das war das.
Genau, und dann war es eben auch so, dass die von den positiven Jahren, die danach kamen, nicht mehr partizipieren konnten. Ich habe jetzt auch keinen super geheim oder allgemeines Rezept, wie man sowas machen kann. Ich als Ruhestandsplaner denke sowieso in Bausteinen und bin dafür, eben Risiken auch zu streuen. Und da gehört eben auch eine Garantie dazu. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass über 80% der Deutschen den überwiegenden Teil ihrer garantierten Altersvorsorge über die gesetzliche Rente darstellen. Wobei wir ja auch da gerade lernen, dass der aktuelle Kanzler dort bedenkliche Sätze äußert.
Da war heute was, ne? Okay, du hast vorhin schon was angedeutet, dass ihr das dann doch genutzt habt für Kunden, also Kollegen und du. Welche Rolle spielte denn die Riester-Rente dann bisher in eurer Arbeit? Wie habt ihr das genutzt? Welche Kunden haben das bekommen? Was war das alles?
Das ist tatsächlich ein Stück sehr unterschiedlich bei den einzelnen Beratern gewesen. Mhm. Und hier schlägt die Charakteristik des eigenen Beratungskonzeptes durch. Ich bin ein sehr investmentaffiner Berater und habe vorwiegend und den großen Teil der freien Mittel meiner Anleger in Wertpapierfonddepots investiert. Und dazu kommt natürlich gesetzliche Rente, da geht ja schon sehr viel Geld rein, also das kann man ja nicht selber dann verwalten. Das zweite ist die betriebliche Altersvorsorge, die ich, auch wenn sie verbesserungswürdig ist, für unbedingt zu nutzen empfinde. Also wer die Möglichkeit hat, soll das tun. Aber auch die ist ja dann, ich sage immer so salopp, Endalter weißer Bart. Also da kannst du nichts anderes damit tun oder du hast große Nachteile. Und dann kommt eben die private Vorsorge und die private geförderte Vorsorge. Da habe ich dann differenziert, wo die Förderquoten am höchsten waren. Also bei den Eheleuten hat meistens nur der das mit den geringeren Einkünften genutzt, hat die Kinder mit reingenommen, um die maximale Förderquote zu nutzen. Aber wenn jemand 80, 90, 100.000 Euro im Jahr verdient und dann 175 Euro Zulage bekommt, na gut, das ist jetzt nicht existenzsichernd oder bedrohend.
Okay.
Deswegen habe ich es differenziert, aber ich habe doch dann eine erkleckliche Anzahl von Mandaten da mit bestückt, und da warte ich jetzt tatsächlich sehr auf eine Verbesserung.
Mhm. Was für Produkte hast du dafür genutzt dann bisher?
Schwerpunkt waren tatsächlich auch wieder investmentaffin, reine Investmentprodukte. Das darf ich ja hier sagen, weil ich bin ein Produktvagabund. Ich habe vorwiegend DWS-Produkt genutzt. Viele haben das ja im Versicherungsmantel genutzt, wo derselbe Motor drin war, diese CPPI. Genau, CPPI-Systematik, wo diese Übernachtberechnung stattfand. Aber selbst das hat dazu geführt, dass eben die letzten Jahre wirklich außerordentlich schlecht verlaufen sind, und das gerade bei jungen Leuten eben auch, und viele warten dort eben auch darauf, dass ich jetzt einen Hinweis gebe, so könnte es weitergehen. Mhm. Ich habe da parallel dazu für die Sicherheitsorientierteren habe ich dann Hybridprodukte, Volksverbund oder Allianz genutzt, und das war dann, sage ich mal, der geringere Teil.
Okay, dann arbeiten wir uns jetzt mal zur Gegenwart vorne, von hinten nach vorne. Hubert, wie ist jetzt bei dir die Lage? Was machst du jetzt gerade in Bezug auf Riester-Rente?
Im Moment mache ich nichts.
Ist jetzt sehr enttäuschend, ne? Du musst doch irgendwas machen.
Na, also natürlich ist es wichtig, möglichst früh eben auch in so ein Vorsorgeprodukt einzusteigen. Nur in so einer Übergangsphase wie jetzt, warum, was soll ich da jetzt Altes anfangen, wenn was Neues kommt, von dem ich noch gar nicht weiß, wie es ist, das macht dann nur zusätzlichen Aufwand. Es gibt zwei Richtungen. Die eine ist, ich warte bei den Beständen darauf, dass die Durchführungsbestimmungen kommen, dass ich weiß, wie sich das dann umsetzen lässt, weil es gibt ja eine Geschichte, die ist aus meiner Sicht noch nicht nachlesbar. Was wird mit der Bruttobeitragsgarantie eines Riester-Produktes, was ich jetzt übertrage, was jetzt gerade im Minus ist, dann werde ich wahrscheinlich das Minus übertragen. Habe ich nur noch 1-2 Jahre, dann warte ich doch lieber drauf, dass der Anbieter blutet und dann das auffüllen muss.
Ah, okay.
Und bei neuen Produkten, da kann ich jetzt auch noch das halbe Jahr warten und es gut vorbereiten. Und dann würde ich wahrscheinlich sogar eine Marketingkampagne oder eine Kaskade machen, wo ich ein paar Kontaktpunkte generiere, wo ich sage, okay, hier ist die Vorbereitung, das ist das Allgemeine. Also das würde ich jetzt schon tun und dann auch um Geduld bitten.
Aber wenn jetzt ein Vertrag ist, da hängen noch 30 Jahre dran, da kannst du die doch auch mit einem kleinen Minus übertragen, oder?
Ja, weil die Chance besteht ja, das dann tatsächlich wieder aufzuholen. Ich würde aber ganz gerne doch schon Klarheit haben, wie das dann ausgestaltet ist, weil wenn ich jetzt, ich bin tatsächlich dort nicht so ein First Mover, weil die Leute, die Kunden, die ich jetzt begleite, teilweise seit über 30 Jahren, dann sind tatsächlich die Kinder schon oftmals da, die kennen meine Handschrift. Und wenn ich jetzt was anfange und dann sage, Kommando zurück, muss ich alles nochmal machen, dann überfordert mich das auch rein organisatorisch von der Sachbearbeitung her.
Das ist dann nicht mehr Hubert Schneider, richtig?
Genau, und die sagen dann, okay, der wartet jetzt lieber, so wie er bei einem Depot auch lieber mal einen Gewinn mitnimmt, so wie er am Jahresanfang, so verschafft er sich jetzt Klarheit und macht das dann ordentlich, weil so eine Veränderung fühlt sich für die Anleger immer so ein Stück wie eine Niederlage oder wie ein Risiko, wie ein erhöhtes Risiko an. Und das ist ja auch eine mentale Frage, nicht nur eine wirtschaftliche.
Das heißt, wann ist für dich wirklich die Klarheit da, dass du auf die Kunden zugehst und sagst, wir machen das jetzt so und so?
Ich glaube, das wird so sein im letzten Quartal, 1. Januar 27, wenn ich das richtig sehe. Dann wird im letzten Quartal, da ich ja kein Kfz-Geschäft mache und sowas,
großer Vorteil, ne?
Habe ich Zeit für sowas, genau.
Toll.
Werde ich das vorbereiten und dann habe ich sicher auch schon vernünftige Anbieter. Dann wird sich auch geklärt haben, was ist denn mit diesem staatlichen Produkt? Das können wir vielleicht mal in der zweiten Session oder einer anderen oder privat besprechen, weil das
sprechen wir uns wieder. Genau.
Ist ein das ist Wettbewerbsverzerrung vom Feinsten. Dann wird es klar sein, na, nicht nur, welche Formen gibt es, sondern die Anbieter werden sich positioniert haben. Und man wird sicher auch schon auf der Kostenseite was sehen und tatsächlich die Produktausgestaltung. Denn es ist ja die Frage, mache ich dann null Garantie oder mache ich eine 50% Garantie? Oder das ist ja nicht willkürlich, sondern ich muss es ja dann beim Kunden verargumentieren.
Und das ist gleich meine nächste Frage. Machst du dann Altersvorsorge-Depot oder gehst du durchaus auch mal auf Versicherungsmäntel dann zu? Du bist ja schon der Investment-Typ, ne?
Ich bin der Investment-Typ, natürlich. Also, und ich denke, staatliches Versicherungsprodukt, gesetzliche Rente, meistens versicherungsförmige Umsetzung in der betrieblichen Altersvorsorge. Der Ruhestandsplaner sagt, wenn ich mache es vom Bedarf fest, wenn der Kunde oder die Kundin am Ende ihrer aktiven Beschäftigung in den Ruhestand geht, dann muss man Kosten budgetieren, ne? Und dann gibt es Basiskosten und die sollten aus garantierten, lebenslang indexierten, also inflationsausgesteuerten Zuflüssen kommen. Und da könnte es sein, dass bei dem einen oder der anderen nochmal ein Versicherungsprodukt notwendig ist, damit die nicht nach 15 Jahren Rente dann doch, ich sag's mal jetzt salopp, unter der Brücke schlafen. Ne? Weil die Kosten den Zuflüssen weglaufen. Ansonsten würde ich eher auf Altersvorsorge-Depot-Lösungen gehen, weil es auch wahrscheinlich die kostengünstigere Lösung sein wird.
Das werte ich jetzt auch mal so ein bisschen als Statement zu der Frage Auszahlplan oder lebenslange Rente. Ne? Also ist dann wirklich, wie sind die Kosten gedeckt?
Genau.
Da wird mit einem Spitzenbleistift gerechnet.
Ja, so wie man das halt kann. Du kannst ja über 20, 30 Jahre keine Punktlandung machen. Bloß, wenn du ins Auto einsteigst und das Navi sagt, bitte geben Sie Ihr Ziel ein, und du sagst, nee, na, dann fährst du erstmal orientierungslos. Und deswegen sind diese groben Orientierungen wichtig, um zu gucken. Und was die meisten Anleger unterschätzen, ist, die gehen in Rente, keine Ahnung, mit 67 und dann kommen ja heute noch statistisch 20, 25 Jahre. Und in denen findet ja auch Inflation statt. Und da sind viele verwundert, dass es die ersten 10 Jahre gut funktioniert und dann plötzlich steht im Budget eine rote Zahl, weil die Kosten mehr gestiegen sind als die Zuflüsse. Ja, und das gilt es im Groben zu erkennen. Und das, ansonsten ist es Produktverkauf und das mache ich nicht.
Ja, kann man denn dann noch was retten oder korrigieren, wenn dann plötzlich so ein Minus da steht?
Der Ruhestandsplaner sollte die Leute mit 50, 55 einfangen. Das hat viele Gründe. Einer davon ist, die Leute sind noch lange genug im Aktiveinkommen, um A, Vermögen umzustrukturieren. Sehr Vermögende haben sich zu viel mit Immobilien vollgesaugt und haben zu wenig Liquidität. Auch das ist ein anderes Thema, aber ein wichtiges. Ja. Und das andere ist eben, dass man nochmal auch ein Stück aufs Gas treten kann, sage ich mal. Ja, dieses, ich zahle mal 100 Euro in die Altersvorsorge, den Zahn zieht man den Leuten schnell, indem man so eine Art Ruhestandsdisplay entwickelt. Da gibt es wunderbare Hilfsmittel dafür. Und dann sehen die, aha, es geht ja um meinen Bedarf. Und dann sind die auch bereit, 200 oder 250 Euro einzuzahlen. Hat zwei Vorteile mindestens. Einen beim Kunden, hat seine Kosten gedeckt und B, ich verdiene mehr Geld. Muss man ja auch eigennützig sehen, ne?
Klar, von irgendwas musst du auch leben.
Ich bin Unternehmer, ne? Nur, ich mache das nicht aus dem Selbstzweck heraus. Und die Bindung eines Mandanten oder einer, ich habe übrigens 70% Frauenquote, wir hatten das Thema ja in Diskussion in den letzten Tagen, ne?
Ja.
Da ist es so, dass die schon sehr genau hinschauen, hat der meine Bedürfnisse im Blick. Und dann sind die tatsächlich noch ein Stück anspruchsvoller auszufinanzieren, als es oftmals bei Männern ist, ja, wegen der gebrochenen Erwerbsbiografien. Das spielt alles rein. Und es klingt so einfach. Ne? Machst du jetzt eine Altersvorsorge oder einen Riester oder eine Rente oder ein Privat? Ja. Es muss am Ende, sollte es zusammenpassen, sonst brauchen die Leute keinen Berater. Sonst haben sie nämlich recht, da gehen sie irgendwo ins Internet und kaufen sich ein Produkt.
Also immer das Gesamtbild im Auge behalten,
ja.
Ausgaben, Einnahmen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, mein lieber Hubert, und wann du dann tätig wirst,
ja.
Erst wenn die Regierung tätig geworden ist, schätze ich mal, ne?
Ja, wenn es noch ein paar mehr Informationen gibt. Ich habe jetzt tatsächlich, es gibt eine ganz gute Seite beim Bundesfinanzministerium, wo die wirklich mal auch mit viel Text, mit vielen Detailfragen schon Auskunft geben. Das habe ich mir angeschaut. Das reicht aber noch nicht, um eine tatsächliche Umsetzungsentscheidung zu treffen.
Okay. Lob für die Regierung hat man auch nicht alle Tage. Dann haben wir das auch geschafft.
Wenn sie schon was gut machen, muss man es ja auch mal sagen, ne?
Absolut. Und ich danke dir für die Auskünfte. Ich hoffe, dass das unseren Hörern ein kleines bisschen weiter geholfen hat. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Es war mir eine große Freude. Danke.
Vielen Dank.
Die News der Woche. Im vergangenen Jahr sind bei der Aufsicht BaFin mehr Beschwerden zu Versicherungen eingegangen als im Vorjahr. Waren es 2024 noch 8.806 Meldungen, stieg diese Zahl 2025 auf 14.285 an. Vor allem in der Kfz- und Krankenversicherung beschwerten sich die Menschen. Bei den Autoversicherungen kam es zu 5.238 Beschwerdefällen, in der Krankenversicherung beschwerten sich 4.044 Menschen. Allein in der Lebensversicherung ist ein gegenteiliger Effekt zu beobachten. Standen hier 2024 noch 1.655 Beschwerden zu Buche, waren es 2025 nur noch 1.583, zeigt die Statistik der BaFin. Den einen Grund für zunehmende Beschwerden bei Banken und Versicherungen gebe es nicht, meint der BaFin-Verbraucherschutzbeauftragte Christian Bock. O-Ton. Bei den Beschwerden über Versicherer ging es in erster Linie um die Schadenbearbeitung, vor allem um die Bearbeitungsdauer und die Höhe der Versicherungsleistung. Das ist kein neues Thema für uns. Das stimmt. Denn bereits im April 2025 hat die BaFin festgelegt, dass Versicherer in normalen Fällen nicht länger als 4 Wochen brauchen sollten, um Schäden zu regeln. Mit einem einzigen Satz über die Rente bringt Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU große Teile der SPD gegen sich auf. Dabei sagte er etwas, das in Sozial-, Volks- und Finanzwissenschaft schon lange ein Thema ist. So sagte er auf dem Empfang zum 75. Jubiläum des Deutschen Bankenverbands am 20. April, Zitat, die gesetzliche Rentenversicherung alleine wird allenfalls noch die Basisabsicherung für das Alter sein. Sie wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern. Wer sich mit Zahlen und Demografie beschäftigt, dem dürfte das eigentlich schon lange klar sein. Schon jetzt schustert der Bund jährlich über 120 Milliarden Euro Steuergeld der Rentenkasse zu, damit die Haltelinie von 48% Rentenniveau nicht fällt und das Renteneintrittsalter nicht weiter steigt. Und in den kommenden Jahren gehen die meisten Babyboomer ja erst in Rente. Merz lässt seine Aussage auch gar nicht so allein stehen, sondern fügt im nächsten Satz hinzu, wie das Problem seiner Meinung nach zu lösen sei. Zitat: Es müssen kapitalgedeckte Elemente einer betrieblichen und privaten Altersversorgung hinzutreten. Und zwar in weit größerem Umfang, als wir sie gegenwärtig weitgehend auf der Basis von Freiwilligkeit haben. Damit spielt er auf die fast vollendete Altersvorsorgereform und das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz an. Erstere soll die staatlich geförderte Altersvorsorge, Riesterrente, stärken, letzteres die betriebliche Altersversorgung. Gleichwohl tobt der Koalitionspartner, die SPD, wegen der Aussage. Der parlamentarische Geschäftsführer Dirk Wiese betont, man müsse sich auf die gesetzliche Rente verlassen können. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sagte dem Spiegel, Zitat, wenn der Bundeskanzler die gesetzliche Rente auf eine Basisrente herunterrasieren will, wird er auf den erbitterten Widerstand der Sozialdemokratie treffen. Nun denn. Merz sagte an jenem Abend übrigens auch, wir wollen im Sommer den Empfehlungen der Rentenreformkommission folgen, die eine umfassende Reform unserer Alterssicherungssysteme vorschlagen wird. Na, und auf die sind wir wohl alle sehr gespannt. Das Ergebnis, das die Kölner Marktforscher heute und morgen aus ihrer GKV-Studie zu Gütesiegeln ziehen, mag für so manchen ernüchternd sein. Gütesiegel oder Kundenbewertungen haben auf die Wahl oder den Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse nämlich keinen starken Einfluss. Ganz überflüssig sind sie aber nicht. Auch wenn sie kein zentraler Treiber für die Entscheidungsfindung sind, so können sie sie doch unterstützen und bekräftigen. Befragt wurden 2700 GKV-Versicherte ab 18 Jahren mit Fokus auf Versicherte, die in den vergangenen 12 Monaten ihre gesetzliche Krankenversicherung abgeschlossen respektive gewechselt haben oder das in den kommenden 12 Monaten planen. Für wechselaffine GKV-Versicherte spielen bei der Auswahl eines Krankenversicherers externe Kundenbewertungen und Gütesiegel also eine deutlich geringere Rolle als die Höhe von Beiträgen und Zusatzbeiträgen, ergänzende Gesundheitsleistungen oder Bonusprogramme. Ein Zahlenbeispiel: Ein Gütesiegel zählt für nur 19% der Befragten eine Rolle, die Höhe von Beiträgen und Zusatzbeiträgen aber 78%. Mit den meisten Siegeln können die GKV-Versicherten ohnehin nicht viel anfangen. Die große Mehrheit, nämlich 82%, kennt, bei ungestützter Abfrage zumindest, überhaupt keine Gütesiegel im Kontext von Krankenkassen. Die Konsolidierung in der Branche geht weiter. Nun teilt das Heidelberger Insurer GetSafe mit, dass es den Hamburger Assekurateur Helden.de übernimmt. Der Bestand an mehr als 100.000 Verträgen aus den Bereichen Haftpflicht, Hausrat und Fahrrad wechselt den Besitzer. GetSafe verfolgt seit gut einem Jahr eine neue Strategie. Im Juni 2025 gab das InsurTech seine Lizenz als Schaden- und Unfallversicherer zurück. Im Kern der neuen Strategie will GetSafe auf seine technologiegetriebene MGA-Plattform setzen. Das steht für Managing General Agent. Christian Wiens, Mitgründer und Geschäftsführer von GetSafe, erklärte damals, Zitat, die eigene Lizenz hat uns geholfen, unsere Technologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufzubauen und als neuer Marktteilnehmer Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Für unser Ziel, die führende Versicherungsplattform für digitale Kunden über alle Sparten hinweg zu werden, ist der Weg über eigene Lizenzen zu langsam und weniger flexibel. Wir haben erkannt, dass der zentrale Mehrwert für uns und unsere Kunden in der Technologie und im breiten Angebot liegt. Für GetSafe ist es die zweite Übernahme eines digitalen Versicherungsbestands. 2023 schluckte das Unternehmen schon 50.000 Verträge von Luko Deutschland. 95% der Kunden konnten in weniger als 2 Monaten in die eigene App überführt werden. Mit überdurchschnittlichen Cross-Selling-Raten im Anschluss, heißt es in der Pressemitteilung. Das Portfolio von GetSafes Plattform und App umfasst Haftpflicht und Hausrat, Tier- und Zahnzusatzversicherung, Leben- und Krankenversicherung sowie Altersvorsorge. Zielgruppe sind 20- bis 40-Jährige. Gut 500.000 Kunden hat GetSafe bisher eingesammelt, um die sich rund 150 Mitarbeitende an den Standorten Heidelberg und Berlin kümmern. Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.